Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 6. November. Und in dieser Folge von Guten Morgen, dem Podcast von Backstage Classical, wollen wir uns drei Dirigenten anschauen. Es geht um drei Aufführungen in München, in denen sich präsentiert haben auf der einen Seite Simon Rattle, Wladimir Jurowski und Theodor Korenzis. Alexander Strauch, der Komponist, Blogger und Kumpel, kann ich sagen, von mir, der hat sich all diese drei Aufführungen angeschaut und er ist mir jetzt zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Alexander.
Ja, guten Morgen, Axel.
Du warst die letzten Tage im Dauereinsatz und in Dauerkonzertberieselung in der wunderschönen Stadt München. Und darüber möchte ich heute Morgen mit dir reden. Es gab drei Aufführungen. Ich fange mal mit der ersten an. Unser gemeinsamer Freund Theodor Korenzis hat Gustav Mahler dirigiert mit dem Utopia-Orchester. Was war die zweite Aufführung?
Ja, die zweite Aufführung war dann Sir Simon Rattle mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem zweiten Akt aus Tristan und Isolde. Gleich am selben Abend war das.
Und dann geht es auch noch weiter mit Richard Wagner, nämlich mit dem ganz unterschiedlich besprochenen Ring des Nibelungen in der Regie von Tobias Kratzer und dirigiert von Jurowski, dem Generalmusikdirektor der Münchner Staatsoper, an der Staatsoper in München.
Genau, gerade vielfach zu erleben. Es waren jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Aufführungen die letzten Tage zu erleben. Also wunderbar dichtes, gedrängtes Programm zurzeit hier in München.
Ja, genau. Da soll noch jemand sagen, München ist musikalische Provinz. Alles andere als das. Fangen wir doch vielleicht an mit dem einen Nicht-Wagner-Ding. Ja, also man muss Transparenz technisch sagen, wir haben viel zusammen recherchiert und gearbeitet an dieser ganzen Geschichte, den russischen Verbindungen von Theodor Korenzis. Aber wir wollen diesmal hauptsächlich die Musik in den Vordergrund stellen.
Heute Musik, genau, du sagst es.
Genau, du, im Gegensatz zu mir gehst du ja tatsächlich hin und hörst dir das auch noch an. Was hast du denn gehört mit Mahler 5?
Ja, was habe ich gehört? Also, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe irgendwo den Vergleich gezogen, es ist wie so ein Meißner Porzellan mit einer wunderbaren Chinoiserie, unglaublich ausziseliert, aber man sieht sozusagen vor lauter Chinoiserie die Tasse nicht mehr. Ja. Also sprich, es ist fast zu übertrieben, wie er in die Lautstärke, wie es leise hineingeht, wie er die Geschwindigkeiten anzieht, wie er die Geschwindigkeiten abbremst. Ich meine, Mahler verlangt das ja sowieso schon in seiner Partitur. Und natürlich ist es nicht falsch, das herauszuarbeiten, aber es zu überzeichnen, da wird dann einfach ein Ego-Trip draus oder sagen wir, klanglich wird halt einfach Design draus und nicht mehr Musik, die unbedingt von Herzen zu Herzen geht.
Kann man das vergleichen? Ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe den Mozart Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen in der ersten Version gesehen. Ich glaube, das war 22 oder 21, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Da kam es mir lustigerweise ähnlich vor, dass da sehr wenig Mozart und sehr viel Ego ist. Und gerade bei Mozart verträgt sich ja sehr schlecht mit einem wollenden Dirigenten. Also Mozart fordert dich ja eigentlich auf, seiner Musik Raum zu geben, statt deiner Idee zu dieser Musik Raum zu geben. Ja. Mahler scheint jetzt ja was ganz anderes zu sein. Wie du eben schon sagst, Mahler hat ja quasi die Kontraste schon in die Musik eingeschrieben. Das heißt, da stört dich, dass die eingeschriebenen Kontraste einfach nochmal überschrieben wurden und noch ein F hinter das FF gemacht wurde?
In einer gewissen Weise, wobei man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass es quasi mehr kracht und mehr zischt sozusagen und geräuschhafter ist, als man es vielleicht erwarten würde, sondern was man erleben konnte, ist tatsächlich es ist irgendwie so ein bisschen doppeldeutig. Wir wissen ja, dass Korenzis sich sehr auch so mit historischer Aufführungspraxis da in Russland beschäftigt hat, galt als Pionier auch mitunter. Und natürlich von wegen Klangrede, er phrasiert natürlich gerne ab. Nur das Interessante ist, dass es hier eben nicht jetzt wie in Barockmusik oder in Klassik, die wir auf diese Art und Weise aufführen würden, plötzlich sozusagen eine Scharfkantigkeit entsteht, sondern es entstehen plötzlich Bäuche und Arabesken, was vielleicht eben zu Tschaikowski, der ja Extreme verträgt und die man da wirklich noch anspitzen kann, die auch nicht ganz so drinstehen, würde ich sagen. Oder sagen wir mal nicht so Extreme wie vielleicht bei Debussy oder bei Ravel,
Das schreibst du bei
aber
uns im Text, ne? Also es klingt fast wie
ja, genau.
Laval von Ravel. Was meinst du damit?
Ja, das klingt sozusagen so ein aufgeregtes Geatme, aber eben nicht sozusagen sich im Rahmen von Forte und Piano bewegt, sondern eben gleich ins Fortissimo oder ins unhörbare Pianissimo geht, womit wir einfach sozusagen eine wahnsinnige Breite haben, die vielleicht begeistern kann, aber die letztendlich eben dazu führt, dass eben so wahnsinnige Bäuche entstehen. Dass es wirklich eben intern atmet und intern in der Phrase eben eine Sprachlichkeit entsteht, wie wenn man sozusagen etwas aufgeregter sprechen würde. Ja, es ist eher, als ob einem die Luft immer ausginge. So ist es, ja.
Was mich wundert, ist, wenn ich dann die Kritiken lese, scheint es ja aber in seiner Überwältigungsfunktion zu funktionieren. Egal, wo er jetzt war, in Stuttgart oder in München oder in Berlin, überall war zu lesen, das Publikum stand, jubelte und wollte sich offensichtlich auch überwältigen lassen. Ist es denn eine Art Überwältigungsdirigat?
Naja, man könnte fast sagen, es sieht halt aus wie so ein wunderbar gewienerter, frischer Tesla, der in Weiß vor der Tür steht, ja. Und diese Designbegeisterung könnte man vielleicht auch dem Publikum und auch der Kritik zuschreiben, dass sie dann immer sagen, ja, das ist so wunderbar. Aber im Prinzip ist es halt Oberfläche. Es ist Freude an der Oberfläche. Das ist natürlich auch sehr schön. Ich meine, ich finde schöne Autos auch toll. Aber die Frage ist eben, was kann man damit bewirken, ja? Wirklich was Scharfes, was Neues, ein anderes Bild oder bestätigt man eigentlich sozusagen die endlich erwartete perfekte CD-Aufnahme, also wo alles nur noch sozusagen rund ist und eigentlich wie so ein Cannabis-Trip irgendwie wirkt, statt dass es eben ganz wach, scharfkantig zischt und faucht. Wie sozusagen
Also eher schon wieder so ein Return to Karajan, der ja auch sowas wie
ja.
Perfektion in der Musik gesucht hat, was dann von jemandem wie Anoncourt aufgelöst wurde durch das Aufbrechen des Perfekten.
Vielleicht ist es auch viel spannender, sozusagen, man würde eher weniger eben, wie ich sagte, Lavals, so eine Nähe von Mahler zu Ravel suchen. Das ist natürlich zeitlich alles nicht ganz falsch, aber vielleicht sogar eher zu Arthur Honegger und seinem Pazifik, diese Dampflok-Vertonung sozusagen, ja, wo es wirklich dampft und raucht. Das ist, glaube ich, eher in dieser Musik drin, als eben diese Schönheit immer abzubilden, ja, diesen Glanz.
Okay, konstatieren wir mal erstmal jetzt, wir kommen gleich nochmal zurück zu Courensis, aber jedenfalls gab es ein Prinzip, ja, also und es gibt dieses Courensis-Prinzip, was du ja beschrieben hast, was ich auch so wahrgenommen habe, eben bei Mozart, bei Don Giovanni oder so. Gibt es denn auch bei jemandem wie Simon Rattle, der ja jetzt schon einige Zeit beim BASO ist, ein Prinzip, eine Idee, mit der er dem Tristan begegnet?
Naja, ich glaube, seine Idee, generell an Musik heranzugehen, ist die Idee der Kommunikation. Also sprich einerseits kommunikativ mit dem Publikum, mit Vermittlung, mit der Politik, um sozusagen den bestmöglichen Rahmen für seine Musik zu schaffen. Natürlich auch im Umgang mit den Musikern. Also man hört auch immer wieder aus den Reihen des Orchesters hier in München, dass die unglaublich gern mit ihm proben, weil es einfach ein sehr kollegialer Austausch ist. Und ich denke sozusagen, das Orchester und den Klang, das befördert es auch. Aber das Problem ist, was dabei entsteht, dass eben ein Schwergewicht auf dem Orchester liegt und wir Probleme einfach mit dem Gesang und der Textverständlichkeit haben. Hier in München war das wirklich zu sehen, wie Frau Davidson eigentlich unglaublich lauter Sopran von dem Orchester fast erschlagen worden
Also
ist.
Lise
Man hat nicht
Davidson, muss man sagen, als Isolde, ne? Genau.
ja, genau, das war auch ihr Debüt in dieser Rolle, zumindest eben den zweiten Akt als Debüt. Und irgendwie wollte er, glaube ich, auch damit anknüpfen am Bernstein, damals auch mit Hoffmann als Tristan in den 80er Jahren. Aber er war leider weit von entfernt, ja. Bernstein reagiert auf Sänger, ist ein großer Sängerfreund, wie auf eine ganz andere Art und Weise auch Thielemann das vielleicht ist. Und natürlich hat vielleicht Rattle auch sozusagen den Gesang in seiner Familie, aber sozusagen, sobald der Gesang auf der Bühne steht, jetzt nicht auf der Opernbühne, sondern auf der Konzertsaalbühne, hat es einfach die Tendenz, dass er sich mehr ums Orchester kümmert, was in dem Fall auch wirklich wichtig war. Es wackelte nämlich
Ja.
leider auch in der ersten Aufführung sehr am Anfang. Aber was halt unterging, ist einfach, dass auch ein sinfonischer Wagner letztendlich Sänger begleitet, ja. Und wenn man schon diese Kuppel aus, den Deckel aus Bayreuth nicht hat, dann muss man einfach alles tun, dass selbst dann ein indisponierter Sänger wie der Stuart Skelton, der den Tristan gegeben hat, einfach dann doch gut rüberkommt und nicht einfach zugekleistert wird, wie das hier der Fall war.
Das war ja schon bei den Berliner Philharmonikern so, ne? Dass auch die ja immer in diese Richtung Oper gehen wollten. Die hatten da die Osterfestspiele natürlich auch dafür und haben gesagt, hier, da spielen wir Oper. Auch da schien es dann bei Rattle oft so, dass es auch in der Auswahl der Sängerinnen und Sänger schon so ein bisschen haperte, wo man sich immer wunderte, wo kommt denn der jetzt her? Und wenn ich deine Kritik, die da jetzt bei uns parallel online ist, lese, scheinst du auch da ein bisschen Bauchschmerzen gehabt zu haben. Also ein König Marke, der dem Ganzen nicht ganz gewachsen ist, musst du erst mal finden, oder?
Ja, genau. Wobei lustigerweise der Einspringer, das war der Herr Fischesser,
Ja.
Gar nicht so schlecht war. Er hat vielleicht etwas übertrieben, vielleicht auch aus lauter Angst, dass er irgendwie untergehen könnte. Aber man merkte einfach, wenn ein Sänger halt dann doch die Konsonanten, die Harten im Deutschen setzt, das auf der Bühne sehr wichtig ist, was im Konzertsaal vielleicht übertrieben sein mag. Es hilft aber natürlich der Musik, ja, der Verständlichkeit, weil auch wenn es sinfonisch im Orchester zugeht, wichtig ist, wie wir ja auch von Strauss aus seinem berühmten Capriccio-Vorwort wissen, es muss sich eigentlich immer in der Oper die Musik dem Gesang unterordnen, ja. Und selbst wenn es noch so wunderbar instrumentiert ist, es muss einfach zurücktreten können. Und da muss auch einfach ein Sir Simon Rattle in der Lage sein, sein Orchester einfach einzufangen, zu bremsen.
Bleibt die Frage, also man hat ja sich für Simon Rattle entschieden, es gab ja unterschiedliche Alternativen nach Jansons Tod. Wohin führt der jetzt dieses BRSO, das ja als eins der klangstärksten Orchester in Deutschland gegolten hat? Gibt es da ein Weg, den man irgendwie beschreiben könnte, oder bleibt es so in einem Aufguss Berliner Philharmoniker 2.0?
Ja, dürfen wir gespannt sein. Also ich meine, das Orchester spielt ja schon anders als die Berliner Philharmoniker. Sie sind oft einfach ein bisschen feiner und nicht so kräftig im Sound, was aus der Zeit von Marius Jansen zurück bis zu Jochen führt sozusagen, ja. Aber was wird anders sein? Ich denke, es wird kräftiger werden, es wird lauter werden, es wird brillanter werden. Das ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Ich denke, Rattle ist vor allem hier, weil es natürlich um diese sehr schwierige Kommunikation zwischen Politik und Orchester und Rundfunk, Bayerischer Rundfunk in Hinsicht neuen Konzertsaal geht. Da ist natürlich wirklich das passende Mondamin
Also
sozusagen
eher der
zwischen allen.
Kommunikator als der Dirigator.
Genau.
Ja, okay,
Ja, genau.
verstehe.
Und natürlich erwartet man vielleicht auch eben neue Formate für das Publikum anhand dieses neuen Konzertsaales. Aber das Problem wird natürlich sein, dass es höchstwahrscheinlich auch erst nach seiner Amtszeit zustande kommt. Ja, er ist ja auch nicht mehr so jung. Und ich weiß nicht, ob er mit 90 in München noch dirigieren wird. Ja. Also,
Ja, aber es ist interessant, ne? Also das, weil das ist ja, was man ihm, also was ich auch als kritischer Begleiter seiner Berliner Zeit geschrieben habe, dass es in so einer Beliebigkeit des Klanges geendet hat. Ja? Also dieses Signature-Sound der Berliner Philharmoniker, den die einst hatten und den sie jetzt sich wieder erarbeiten, der verlief sich so in so einem globalisierten, ja, gepflegten, aber dann irgendwie doch auch nicht greifbaren, nicht charakteristischen Klang. Ne?
ja, das ist natürlich die Gefahr. Wobei ich die Gefahr jetzt in München nicht so groß sehe wie in Berlin, eben, weil einfach sozusagen die Innigkeit zwischen Ihnen und dem Orchester ist gerade doch jetzt auch sehr groß, ja. Und vielleicht ist er auch ein bisschen gelassener als bei den Berliner Philharmonikern
Okay.
inzwischen. Aber die Gefahr besteht natürlich, ja, dass es eben sich auch so ein bisschen in einen Pauschalklang verwandelt und eben nicht mehr diese Feinsinnigkeit hat, die das Orchester so sehr eigentlich sozusagen von der Brillanz und Stärke der Berliner hier wunderbar unter sieben hat.
Der zweite Wagner, den du gesehen hast, da haben wir besonders über die Regie von Tobias Kratzer gelesen, also der Auftakt seiner Ringtetralogie mit dem Rheingold. Am Pult stand Wladimir Jurowski. Ganz unterschiedliche Kritiken hat er bekommen. Von ihm heißt es auch, dass er beim Orchester nicht so wahnsinnig geliebt wird. Ich habe mich mehrfach mit ihm unterhalten und fand es eigentlich immer ganz cool, dass er auch die Orchesterstrukturen, die Idee dessen, was ein Orchester ist, in Frage stellt. Und ja, natürlich sehr fordernd ist darin auch. Und zum Beispiel hat er bei uns im Podcast mal gesagt, es kann ja nicht sein, dass man irgendwie mit 30 Jahren für eine erste Flöte vorspielt und dann einfach bis zur Pensionierung diesen Posten innehat, da muss man irgendwie sehen, dass man sowas verändern kann. Stößt beim Orchester mit Sicherheit nicht immer auf Zustimmung. Wie war es denn musikalisch, dieser Ringauftakt, der Vorabend zum Ring des Nibelungen?
Naja, erstaunlich war, dass man die Sänger verstanden hat. Also gleich jetzt zu Rettel. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, die passieren sollte. Natürlich das Orchester auch im Graben. Natürlich passen in den Graben auch nicht so viele Musiker wie in der Isar-Philharmonie auf die Bühne. Also sprich, statt irgendwie 16 ersten Geigen hat man hier zwischen nur 14. Es ist alles ein bisschen reduzierter. Wobei natürlich das Blech und das Holz ist schon größer als in der Tristan-Partitur. Dennoch schafft er es einfach, das Orchester zu dämmen. Es ist nicht zu schnell, also er rast nicht durch die Partitur. Passt sich ja, das hat er auch selber in vorab ja auch erzählt, in Features der Inszenierung an. Also sprich, er hat sich auch sehr mit Kratzer auseinandergesetzt und versucht jetzt nicht sozusagen dagegen zu arbeiten, sondern einfach zusammenzuarbeiten in dem Fall. Und das ist einfach sehr gut gelungen. Ja, also es ist ein durchsichtiger Klang, wobei Rheingold ja sowieso vielleicht die experimentellste, Berlioz-hafteste Partitur von Wagner ist, wo der Klang wirklich auch manchmal sehr, sehr transparenter ist, als wir es in späteren Werken kennen von ihm. Aber trotzdem hier keine Kuppel drüber ist wie in Bayreuth. Und wir in München eigentlich doch sehr gewohnt sind, dass es ein sehr starker Klang war, wie bei Meta zum Beispiel früher. Ist es doch ein sehr aufgerauter, aber trotzdem sehr weicher Klang auch wieder. Und eigentlich nur, wenn kein Sänger singt, also sprich in den Zwischenspielen, oder wenn dann die Götter in Walhall einziehen, dann ist es mal so richtig laut. Ja. Aber eben dadurch eben sehr ausgeglichen, wenn es dann eben darum geht, die Sänger auch als Rollen sehr deutlich auf der Bühne verstehen.
Also wir sehen den Operndirigenten auf jeden Fall. Bei Jurowski ist ja auch, der ist relativ hemdsärmlich, immer auch was dann die einzelnen Stimmengrößen und so anbetrifft. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also eigentlich war das hier in der Besetzung sehr ausgeglichen. Und wenn jemand vielleicht nicht ganz so stark war oder gewisse Schwächen zeigte, hat er das Orchester dem einfach angepasst. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie er sozusagen sängerfreundlich, aber auf eine ganz andere Art und Weise als Thielemann zum Beispiel, der ja wieder einen sehr runden Klang macht, das mit seinem Spaltklang, den er hier erzeugt hat, dann doch hinbekommen hat. Und also ich fand das sehr faszinierend, ja.
Interessant. Und auch da ja die große Frage, ne, also jetzt beißt sich die Katze in den Schwanz, glaube ich, kann man sagen. Ne? Also wir haben auf der einen Seite Simon Rattle beim BRSO von den Berliner Philharmonikern über kleine Umwege. Dann haben wir Jurowski beim im Opernorchester, wo ja vorher Kirill Petrenko war, der dann zu den Berliner Philharmonikern gegangen ist. Mit Jurowski, wie gesagt, ich habe schon gesagt, nicht ganz unumstritten in München. Wie siehst du da den Weg? Also was kann eigentlich nach Petrenko kommen und wie schlägt Jurowski da den Weg ein?
Naja, Jurowski ist vielleicht gar nicht so unterschiedlich zu Petrenko. Er ist vielleicht nicht so der Blutmusiker in der Form, dass es eben immer gleich so donnert und knallt, wahnsinnig vibriert, sondern er geht schon sachlicher an die Sache ran. Er ist vielleicht eher, wie soll ich sagen, ist vielleicht näher an Boulez als an Karajan sozusagen, was sozusagen die Sachlichkeit und Trockenheit des Klanges betrifft. Trotzdem ist er natürlich auch ein Vollblutmusiker, derweil Petrenko tatsächlich vielleicht wirklich, auch wenn er ganz anders rangeht, dann doch eher sozusagen zu dieser Karajan-Haftigkeit der Berliner Philharmoniker passt. Ja.
Interessant. Also würdest du sagen, wenn wir jetzt diese drei Dirigenten nochmal nebeneinander stellen zum Schluss, Fazit, machst du lieber, als wenn ich es dir in den Mund lege, Jurowski, der Understatement, du hast hier, du schreibst bei uns irgendwie Verständlichkeit von Musiksyntax und Text, also der Kluge?
Ja, Jurowski ist, wie soll ich sagen, der klug-sachliche. Rattle ist vielleicht der klug-kommunikative. Der sozusagen auch einen, wie soll ich sagen, er schafft schon einen transparenten Klang, aber er geht sozusagen schon mehr in die Lautstärke hinein. Ja. Und Kurenzis, würde ich sagen, ist eigentlich der große Designer. Mhm. Ja. Das hat alles sozusagen seine Vorteile, aber es hat alles natürlich auch seine Nachteile. Natürlich ist höchstwahrscheinlich ein bayerisches Staatsorchester, was aus der Wallisch-Tradition kommt, ganz anders jetzt im Klang mit Jurowski, als es vorher war. Aber wie gesagt, es ist ja nie falsch, sich sozusagen auch Wagner mal ganz anders zu nähern. Rattle hat ja auch mal Versuche gemacht, indem er ausgerechnet Rheingold mit dem Instrumentarium der Wagner-Zeit gemacht hat. Das hat er dann nicht weiterverfolgt.
Mhm. Das macht jetzt Nagano stattdessen.
Genau, das macht Nagano. Oder mit Mahler macht das jetzt dieser, weißt du, Philipp von Steinecker oder so, oder Thomas von Steinecker in Toblach. Ja. Das sind schon noch interessante Ansätze auf jeden Fall, um einfach mal nochmal durchzuatmen, zu schauen, wie hat man das früher nur spielen können, wie klang das mit Darmsaiten. Aber ich denke, dass man natürlich schon heute auch den Gegebenheiten und auch natürlich den Erwartungen das dann auch wieder anpassen muss und vielleicht eben aus so einer Reduktion dann auch wieder woanders hinkommt. Aber eben lustigerweise, Kurenzis, der ja eigentlich aus der alten Musik kommt oder aus der Beschäftigung mit der alten Musik in Russland, sagen wir es mal so rum, kommt nicht unbedingt zu Schlüssen, die sozusagen Mahler wirklich mehr ins Kantige führen, sondern eigentlich mehr ins Runde. Ja. Und die Frage des Kantigen ist doch, glaube ich, heute fast interessanter, als eben, wenn wir uns nur mit Design beschäftigen.
Da kann ich als Werder-Fan nur sagen, das Runde muss ins Eckige. Bei der Musik ist es schlecht anders. Von Fußball hast du nun gar keine Ahnung. Deshalb würde ich sagen, lieber Alexander, unterbrechen wir hier das Gespräch und ich danke dir für deine musikalische Expertise, bevor wir noch die Bundesliga diskutieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich auch alles bei uns auf der Seite nachlesen. Da hat Alexander Strauch nochmal das wirklich Satz für Satz geordnet, seine Gedanken zu diesen drei Aufführungen. Und ich danke dir, Alexander, für diesen spannenden Einblick und diesen spannenden musikhistorischen und musikgegenwärtigen Vergleich. Dankeschön.
Ja, gerne. Gern geschehen.
Alexander Strauch war das mit seinem Blick auf die drei Dirigenten, auf Wladimir Jurowski, auf Theodor Kurenzis und auf Simon Rattle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Diskutiert gerne über das, worüber auch wir diskutieren. Empfehlt uns weiter. Man kann uns auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören oder abends zum Einschlafen im Bett oder wo auch immer. Für tägliche News guckt vorbei bei www.backstageclassical.com. Ich verabschiede mich für heute. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Euer Axel.